Ja, ihr Lieben, wir kommen von Pfingsten her und Pfingsten, das ist ja immer ein Grund zu feiern. Also weil Jesu Gemeinde weltweit, Jesu Jünger, freigesetzt werden, mit ihrem Herrn zu leben. Und ich finde das so super, weil Jesus sagt ja jetzt nicht zu seinen Jüngern, so, ich habe alles für euch getan, was ich tun konnte und jetzt bin ich wieder beim Vater und ihr wisst ja, eines Tages werdet ihr auch hier sein. Aber bis dahin, ja, müsst ihr jetzt halt so ein bisschen gucken, wie ihr zurechtkommt, weil ich habe euch ja alles gesagt, was wichtig ist. Und ja, guckt einfach mal, dass ihr versucht, es so zu tun, wie ich es tun würde. Ihr kriegt das schon hin, irgendwie, vielleicht, wahrscheinlich. Also puh, wenn Jesus das gesagt hätte, schwierig, oder? Aber hat er ja nicht. Weil er hat zu seinen Jüngern gesagt, als er sie darauf vorbereitet hat, dass er sterben wird und dass er auferstanden wird, da hat er ihnen gesagt, ich lasse euch nicht allein. Also ich lasse euch nicht als Waisenkinder zurück, die sich jetzt allein durchschlagen müssen, sondern ich sende euch den Heiligen Geist. Und der wird euch begleiten und der wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe und er wird euch befähigen, die Botschaft von mir weiterzutragen, mit Vollmacht und mit großer Freude. Und das sagt Jesus seinen Jüngern, bevor er ans Kreuz geht und dort stirbt. Und nach seiner Auferstehung, da sagt er das seinen Jüngern wieder. Weil da gibt es ja diese Zeit, bevor er zum Vater geht, diese 40 Tage, in denen er seinen Jüngern immer wieder begegnet. Und dann spricht er mit ihnen über Gottes Reich, über alles, was damit zusammenhängt. Und dann sagt er ihnen eben auch wieder, ihr werdet nicht allein gelassen. Und in diesem Zusammenhang sagt er ihnen aber auch, bleibt in Jerusalem, bis der Heilige Geist auf euch herabgekommen ist und dann, also zieht nicht vorher allein los, sondern dann, erfüllt mit dem Heiligen Geist, dann geht es so richtig los. Und anders als wir haben die Jünger damals Jesus ja, also verschiedene Beziehungsformen mit Jesus gelebt. Also erstmal haben sie ihn als Menschen kennengelernt, sie hatten ihn neben sich, vor sich, also konnten ihn anfassen, ganz normal als Mensch mit ihm reden. Und dann ist Jesus ihnen nach seiner Auferstehung begegnet und da haben sie ihn auch wieder erkannt, sie haben ihn also auch körperlich vor sich gesehen und trotzdem hat diese Beziehung sich schon so ein bisschen anders gestaltet als vorher. Und dann ist Jesus zurück zum Vater gegangen. Und auch damit hat die Beziehung zwischen ihm und seinen Jüngern nicht geändert, aber sie hat sich wieder anders gestaltet. Weil jetzt sind die Jünger durch den Heiligen Geist mit dem Herrn verbunden. Ja, und leben im Heiligen Geist in der vertrauten und vertrauensvollen Beziehung mit Jesus, den sie jetzt nicht mehr als Menschen vor sich sehen. Und das ist ja die Art und Weise, wie wir heute auch mit Gott leben. Und Jesus hatte den Jüngern gesagt, bleibt in Jerusalem und das tun sie. Und sie kommen immer wieder zusammen, nicht nur der enge Jüngerkreis um Jesus herum, sondern alle Männer und Frauen, die Jesus nachgefolgt waren. Und in der Apostelgeschichte steht, dass das waren so 120 Leute, die sich da immer wieder getroffen haben. Und an Pfingsten sind sie auch zusammen. Und dann gibt es plötzlich dieses Rauschen, das ist das ganze Haus erfüllt, wie von so einem starken Wind und dann erscheinen ihnen so Feuerflammen, die sich verteilen und auf jeden Einzelnen setzen und sie werden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie fangen an, in fremden Sprachen zu reden, also Sprachen, die sie nicht erlernt haben. Sondern in diesem Moment gibt der Heilige Geist ihnen die Worte ein und sie fließen aus ihnen heraus. Und in Jerusalem leben auch Juden aus allen möglichen Ländern und die hören jetzt ganz normale Leute aus Galiläa in ihrer jeweiligen Muttersprache sprechen. Und sie sind erstaunt. Und sie sind auch, also so fassungslos und fasziniert und sie sagen, was soll das bedeuten? Und dann ergreift Petrus das Wort. Und dann sagt er, liebe Leute, also was hier passiert, Ich erkläre euch das jetzt. Das ist nicht so, wie manche behaupten, dass die Leute jetzt irgendwie betrunken wären und deswegen jetzt irgendwie Kauderwelsch sprechen oder so. Das ist ja auch keine Show, sondern das, was ihr seht, das ist jetzt wirklich das wunderbare, faszinierende, übernatürliche Handeln des lebendigen Gottes. Und ihr seid jetzt davon Zeugen. Und Petrus nimmt da Bezug auf den Propheten Joel, der Jahrhunderte vorher das eben schon angekündigt hatte und den Gottes Auftrag gesagt hatte: In den letzten Tagen werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure alten Männer werden prophetische Träume haben, eure jungen Männer Visionen und selbst Knechte und Mägde, selbst auf sie werde ich auch meinen Geist ausgießen. Ehe der große und herrliche Tag des Herrn anbricht und jeder, der dann seinen Namen anrufen wird, der wird gerettet werden. Das war also die Verheißung und Petrus sagt jetzt, heute Morgen, das, was hier passiert, das ist eben die Erfüllung dieser Verheißung. Jetzt hat dieser letzte Tag, haben diese letzten Tage begonnen, bevor Jesus eben wiederkommt. Jetzt gießt Gott seinen Geist großflächig aus, wie er das zugesagt hatte. Also mit diesem Pfingstgeschehen beginnt die Endzeit. Die beginnt nicht, wie manche Leute meinen, mit Corona. Nein, sie hat schon viel früher begonnen und wir leben mittendrin. Und die Menschen damals, die erleben eben den Beginn dieser neuen Zeit. Eine Zeit, die geprägt ist von der Gnade Gottes, die er uns in Jesus Christus entgegenbringt und von dem Wirken des Heiligen Geistes. Und wie Jesus existiert aber auch der Heilige Geist nicht erst seit diesem Moment, sondern er war schon immer da. Also wenn ihr, wenn ihr das nachprüfen wollt, nehmt euch eure Bibel und dann schlagt die ganz am Anfang aus, 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Genau, also er war schon da, bevor Menschen ihn erlebt haben. Ja, und wer ist jetzt der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist eine Person des dreieinigen Gottes. Vater, Sohn, Heiliger Geist, ein Gott, eine Einheit. Und der Heilige Geist, der ist also jetzt nicht irgendwie so ein diffuses Kraftfeld, aus das wir uns irgendwie verfügbar machen können, wenn wir jetzt nur die richtige Technik kennen, sondern er ist göttliche Person, der wir eben auch zu gehorchen haben. Und er ist untrennbar mit dem Vater und dem Sohn verbunden. Und wenn der Heilige Geist in uns wohnt, und das tut er ja, wenn wir mit Jesus Christus leben, dann ist es der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der in uns Wohnung nimmt. Und wie der Vater und der Sohn wird auch der Heilige Geist uns in der Bibel vorgestellt. Also dieser Begriff Dreieinigkeit taucht ja jetzt nicht in der Bibel auf, aber Gott wird uns durch die ganze Bibel hindurch als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist eben vorgestellt. Und wenn du den Heiligen Geist näher kennenlernen möchtest, dann musst du dir jetzt gar nicht 100.000 Bücher kaufen, die irgendwelche klugen Leute geschrieben haben. Kannst du natürlich ergänzend dazu auch noch tun und dann auch lesen. Aber forsche erstmal in der Bibel nach, weil da hast du es aus erster Hand und da gibt es so super viel zu entdecken. Eben auch schon im Alten Testament. Und der Unterschied im Alten Bund war, dass Gott den Heiligen Geist noch nicht jedem Menschen gegeben hat, der zu ihm gehörte, sondern er hat einzelne Menschen mit dem Heiligen Geist ausgerüstet, damit diese Menschen diese Berufung annehmen konnten, die er ihnen gegeben hat und das Amt auch ausfüllen konnte, das er ihnen anvertraut hat. Also Könige, Priester und Propheten wurden mit dem Heiligen Geist ausgerüstet, damit sie ihr Amt tun konnten nach Gottes Willen. Und das sichtbare Zeichen dafür war, dass sie, wenn sie berufen worden sind, dann auch mit Öl gesalbt worden sind. Aber es wurden auch Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt, um eine bestimmte Aufgabe tun zu können. Zum Beispiel die Kunsthandwerker beim Bau der Stiftshütte. Also die Stiftshütte, das war ja, wenn man so will, der mobile Tempel, den das Volk in der Wüste auf Gottes Geheiß gebaut und dann mit sich getragen hat, so ein Zeltheiligtum, aber schon jetzt nicht, wie wir uns Zelt vorstellen, ne, sondern also nicht so ganz einfach, sondern schon sehr aufwendig gestaltet. Und immer an den Lagerplätzen haben sie das eben wieder aufgestellt und dann wieder zusammengepackt und dann mit sich getragen. Und jetzt mit dem Heiligen Geist, jetzt im neuen Bund durch Jesus, sind wir ein Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt also, dieser Ort, an dem Gott unter seinem Volk gewohnt hat und ihnen begegnet ist, damals in der Wüste, der ist jetzt in uns. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes und Gott wohnt eben in uns. Genau, und wir sind seit dem Pfingstgeschehen eben, sind wir alle mit Jesus Christus, wenn wir ihn als unseren Herrn annehmen, sind wir alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und durch ihn sind wir in der Lage, wie die Jünger damals, in einer vertrauten und vertrauensvollen Beziehung mit Jesus zu leben und seine Botschaft eben vollmächtig und voller Freude auch weiterzutragen. Und das ist wichtig, dass wir das wirklich auch begreifen, weil wir können kein geistliches Leben führen mit unseren menschlichen Möglichkeiten. Und das sollen wir auch gar nicht, weil stattdessen sollen wir uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Dazu werden wir in der Bibel auch immer wieder aufgefordert, weil der Heilige Geist in uns wirkt und wir sollen ihn auch in uns und durch uns wirken lassen, uns nach ihm ausstrecken. Und wie das Leben so unter der Leitung des Heiligen Geistes, wie das aussehen kann und welche Bewegung das eben ins Leben bringt, das können wir eindrucksvoll in der Apostelgeschichte verfolgen. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch an Pfingsten gedacht hat, auch ich nehme mir mal die Apostelgeschichte vor, bestimmt, ne? Falls nicht, tut's jetzt. Ab heute. Falls doch, tut es vielleicht nochmal ab heute, weil nicht nur an Pfingsten durch diesen Wind und diese Feuerflammen, nicht nur da sehen wir, welche Bewegung, welche Dynamik der Heilige Geist in das Leben von Menschen hineinbringt und sie in die Lage versetzt, über ihre eigenen Möglichkeiten hinaus zu agieren, sondern das sehen wir auch sehr das sehen wir natürlich auch an anderen Stellen, ja, aber besonders großartig sehen wir das einfach in der Apostelgeschichte. Guckt sie euch an, das war die kleine Werbepause. So, jetzt möchte ich mir aber mit euch einen Brief aus dem, also den ersten, einen Teil aus dem ersten Korintherbrief anschauen, also nicht den ganzen Brief, obwohl wir haben ja eigentlich heute jetzt mehr Zeit, ne? Nein, aber ich will mir jetzt nicht kurz vor meinem Sabbatical hier noch die rote Karte holen. Ne? Also ein Ausschnitt aus dem Korintherbrief. Und Paulus schreibt diesen ersten Korintherbrief quasi als Antwortbrief. Also die Gemeinde in Korinth, die hatte er ja selbst gegründet, die hatte auch einen guten Start. Und dann gab es da einige Missverständnisse, einige Streitpunkte und so. Und in seinem Brief geht er jetzt auf so Fragen und Meinungsverschiedenheiten und so ein. Und da lese ich aus 1. Korinther 12 die Verse 1 bis 11. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Ihr wisst, dass als ihr zu den Heiden gehörtet, ihr zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja fortgerissen wurdet. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, Fluch über Jesus. Und niemand sagen kann, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, und es ist derselbe Herr.
Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen. Aber es ist derselbe Gott, der alles bewirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben nach demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilung in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderkräfte, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen aber verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem aus, wie er will. Genau, bis dahin mal. Da könnt ihr ja später auch mal weiterlesen, nach der Apostelgeschichte. Genau. Also ein strittiger Punkt bei den Korinthern in der Gemeinde ist der Umgang mit den Gaben, die der Heilige Geist ihnen anvertraut. Und Paulus sagt jetzt, ich will nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Also es ist mir wichtig, dass ihr darüber wirklich Bescheid wisst. Ja, und warum ist das wichtig? Auch für uns? Ja, weil wir uns ja dem Wirken des Heiligen Geistes öffnen sollen und weil wir die Gaben, die er uns zur Verfügung stellt, auch zu seiner Ehre und zum Nutzen der Gemeinde einsetzen sollen. So, das ist aber schwierig, solange der Heilige Geist, obwohl er ja in mir lebt, für mich so der große Unbekannte ist. Weil mich jemanden anvertrauen, den ich gar nicht so kenne, da werde ich wohl eher versuchen, dass ich die Kontrolle behalte, ja? So mache, wie es mir sinnvoll erscheint und wie ich es für richtig halte. Wir können aus falschen Motiven heraus aktiv werden. Also in einer Herzenshaltung, die Gott eben nicht ehrt und die der Gemeinde auch nicht nutzt. Ja, wir können nach bestimmten Gaben streben, um unser Ego zu streicheln, weil wir toll vor anderen dastehen wollen. Wir können auch tun, was Gott uns aufträgt, was Gott uns eben nicht aufträgt, weil wir anderen gefallen wollen. Ja, weil uns vielleicht jemand gefragt hat, machst du das? Ich glaube, du kannst das. Und wir haben uns nicht getraut, Nein zu sagen. Wir können auch Gaben brach liegen lassen, aus Angst, dass wir vielleicht irgendwas falsch machen oder dass wir überfordert sind. Oder weil uns ja jemand für stolz halten könnte. Dann mache ich lieber gar nichts, dann kann mich auch keiner kritisieren. Es kann aber auch sein, dass wir vielleicht gar keinen Blick dafür haben, was es bedeutet, mit dem Heiligen Geist zu leben und welche Möglichkeiten er in uns zur Entfaltung bringen will. Ja, wie er mit uns leben und wie er uns gebrauchen will. Ich habe Verwandtschaft in der ehemaligen DDR. Ihr wisst noch, was das ist, ne? Gut. Die habe ich kennengelernt nach der Wende. Und dann hat eine Großcousine von mir, also wir haben uns natürlich auch viel, wie ist das bei euch in der Schule, bei uns und so unterhalten. Und dann hat sie mir ihren Schulatlas gezeigt. Und das war hochinteressant, weil da waren auch Karten drin, logisch, von der DDR und so, mit den Grenzen und auch eingezeichnet natürlich die innerdeutsche Grenze. Auf der anderen Seite sah man aber jetzt nicht die BRD, sondern da war einfach so ein grauschraffiertes Feld. Und vielleicht ist für dich der Heilige Geist und wie er in dir wirkt und so, was er durch dich tun will, auch wie so ein grau schraffiertes Feld. Aber das muss ja nicht so bleiben. Ich will, dass ihr genau Bescheid wisst, sagt Paulus, dass ihr nicht im Unklaren darüber seid. Und vielleicht lässt du dich ja heute einladen auf so eine himmlische Entdeckungsreise. Die kann man übrigens auch super als Gruppenreise machen. In dieser Gemeinde in Korinth, da sind viele Gaben vorhanden und da war das Problem jetzt nicht, dass Leute sich nicht getraut hätten, die einzusetzen. Also die setzen die gerne ein, leider oft in einer Haltung, die weder Gott ehrt noch der Gemeinde nutzt. Also jeder eifert um die aus seiner Sicht attraktivsten Gaben, ja? Und sie machen so innerlich so eine Werteliste auf, welche Gaben besonders toll sind. Und ganz hoch im Kurs stand das Sprechen in fremden Sprachen, wird ja auch Zungenrede genannt. Und für viele war das ein Ausdruck besonderer Geistlichkeit. So, und jetzt wollen sie sich mit ihrer Gabe auch präsentieren und benutzen eben auch Gottesdienste und die Gemeinde so als Bühne, um sich zu zeigen. Und teilweise geht es da in den Gottesdiensten wirklich drunter und drüber, also total durcheinander. Jeder redet gleichzeitig in fremden Sprachen oder auch nicht oder wie es ihm gerade jetzt kommt. Alles passiert durcheinander und keiner versteht mehr ein Wort. An dieser Stelle könnten wir uns ja jetzt entspannt zurücklehnen, weil das es in unseren Gottesdiensten drunter und drüber gibt, geht. Also das kann man uns ja jetzt nicht vorwerfen. Ne? Also uns in der Andreasgemeinde übrigens auch nicht und uns hier in der EFG finde ich auch nicht. Ne? Aber die Frage ist, haben wir damit automatisch die rechte Herzenshaltung zu dem, was der Heilige Geist uns anvertraut? Ja, setzen wir sie wirklich auch automatisch zu seiner Ehre ein? Oder kann es sein, dass es manchmal auch in unseren Köpfen doch so ein Drunter und Drüber gibt? Ja? So eine Werteliste von Gaben, nach denen ich andere auch durchaus beurteile. Es kann ja sein, dass es auch in dieser Gemeinde, auch in der Andreasgemeinde, sage ich, weil ich von daher komme, und in unseren jeweiligen Verbünden und Verbänden und wo wir alles drin sind, und von unserer geistlichen Prägung her, dass es da doch so eine stillschweigende Übereinkunft gibt, welche Gaben besonders wertvoll sind, welche weniger wertvoll und welche uns vielleicht auch per se suspekt sind. Und natürlich sollen wir ja als Jesu Jünger, als seine Gemeinde, sollen wir ja auch wirklich prüfen. Ne? Wir sollen ja jetzt nicht alles Mögliche ungeprüft hinnehmen. Aber die Gaben des Geistes an sich, diese Gaben, die gehören nicht auf den Prüfstand. In der Frage, ob diese Gaben in Gottes Sinn zu seiner Ehre eingesetzt werden, ob es wirklich er ist, der da gerade wirkt und redet oder irgendein anderer Geist, da ist ein prüfender Blick durchaus angebracht. Zuerst in meinem eigenen Leben, aber dann auch in dem, was ich von anderen annehme. In 1. Thessalonicher 5 heißt es, den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Und in dem Briefabschnitt, den wir uns heute anschauen, da nennt Paulus ein ganz wichtiges Prüfungskriterium. Er sagt in Vers 3, niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Wer Jesus im Heiligen Geist seinen Herrn bekennt, also wer Jesus als seinen Herrn bekennt, ehrlichen Herzens, in dem wirkt der Heilige Geist. Weil ohne ihn ist solch ein Glaubensbekenntnis überhaupt nicht möglich. Und wer unter der Leitung des Heiligen Geistes spricht, der wird immer Jesus als den Herrn erkennen und auch anerkennen. Weil der Heilige Geist, der leitet uns immer zu Jesus hin. Und alles, was der Heilige Geist tut, das tut er mit dem Ziel, dass Jesus verherrlicht wird. Und deshalb, wenn dir jemand irgendwas sagt, so, ne, ich habe da so einen Eindruck für dich oder irgendwie so eine Prophetie oder so eine Erkenntnis oder irgendwas, wie auch immer, weitergibt, oder wenn dir selbst irgendwelche Gedanken kommen, irgendwelche Eindrücke, und das führt aber an Jesus vorbei oder über ihn hinaus oder ist gegen ihn gerichtet, dann, wer auch immer da gerade spricht, Gottes Geist ist es mit Sicherheit nicht. Und das ist natürlich leichter zu erkennen, je mehr ich mit Gottes Stimme vertraut bin, mit seinen Worten, mit seiner Art zu reden. Und Paulus nennt ja jetzt in diesem Abschnitt 9 verschiedene übernatürliche Gaben, also Gaben des Heiligen Geistes. Es gibt noch mehr, aber an dieser Stelle zählt er eben diese 9 auf. Also das Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, Glauben, Heilungsgaben, Wunderwirkungen, Weissagung, wird auch Prophetie genannt, Geisterunterscheidung, das Reden in fremden Sprachen, also was auch Zungenrede genannt wird, und die Auslegung der Sprachen. Interessant ist, dass Paulus diese Gaben nur nennt. Also der sagt jetzt gar nichts weiter dazu, ne? Also gibt es keine Definition, wie genau diese Gabe jetzt aussieht. Ja, es ist wohl nicht wichtig, das jetzt näher zu erklären. Was aber wichtig ist, und das betont Paulus ausdrücklich, es ist derselbe Gott, der das alles bewirkt. Gaben und Dienste und die Art und Weise, wie die Gaben so zum Ausdruck kommen bei jedem Einzelnen, das kann ganz bunt und ganz vielfältig aussehen. Aber in allem wirkt ein und derselbe Gott. Der Heilige Geist teilt die Gaben zu und er entscheidet auch, wem er welche Gabe anvertraut. Und damit ist klar, dass jedes Konkurrenzdenken und jedes drunter und drüber sich verbietet. Es steht mir auch gar nicht zu, das, was er mir anvertraut, klein zu reden. Jetzt sagt man, mir hat jetzt Gott jetzt irgendwie gar nicht so eine Gabe anvertraut, irgendwie was Gutes oder so. Es mag ja sein, dass mir eine andere Gabe attraktiver erscheint. Ja, aber das ändert ja nichts daran, dass der Heilige Geist die Gaben zuteilt und dass es von ihm kommt. Und alles, was von Gott kommt und was er uns anvertraut, er vertraut uns doch nichts Schlechtes an. Er gibt uns doch Gutes, dass wir dann eben, mit dem wir leben können, dass wir zu seiner Ehre einsetzen können. Also sind die Gaben doch auch alle wertvoll. Und alle miteinander dienen ja dazu, dass Jesus verherrlicht wird. Und mit den Gaben dachte ich das so ähnlich wie mit der Kleidung in meinem Schrank. Ich habe meine kleine Auswahl mitgebracht und ich verteile die jetzt mal kurz. Das ist aber nur für den Moment, ja? Zu Demonstrationszwecken. Also ich hätte das wirklich hinterher gerne wieder, ne? So, das sieht doch fantastisch aus. Bitte schön, sehr, sehr gerne. Die ist selbst gemacht, aber ich habe sie nicht selbst gemacht. Genau, wenn das jetzt noch zur Klärung hier weiter beiträgt. Moment, jetzt bin ich mit meinem Knopf hier auch noch drin. So, jetzt mal eine Frage. Wer hat euch die Dinge gegeben? Ich. Wem gehören sie? Mir, genau. Ach so, ja, noch eine Frage. Welches ist denn das beste und wertvollste Kleidungsstück? Ja, ne? Also, ja, genau, das ist auch gut, genau. Also, genau. Die sind alle gut und wertvoll. Es kommt halt auch immer darauf an, wofür ich sie einsetzen möchte. Ne? Also jetzt wenn es 30 Grad im Schatten ist oder so, nehme ich lieber die Shorts als jetzt zum Beispiel die Mütze. Ne? Und wenn es jetzt aber knacke kalt ist, dann mag ich halt lieber die Mütze anziehen als irgendwie ein T-Shirt. Und wenn es jetzt in Strömen regnet, ja, dann bin ich froh, wenn ich, genau, meine Regenjacke dabei ist, also ihr könnt das irgendwo hinwerfen, so lange, ne? Ich sammle das hinterher wieder ein, ne? Genau, also es ist alles eben wertvoll und es wird eben auch für verschiedene Zwecke halt eingesetzt, ja? Und die Geistesgaben, die Gott uns anvertraut, die gehören eben ihm. Und er allein darf darüber bestimmen und für ihn sind diese Gaben auch alle wertvoll. Ja? Und ob ich jetzt eine Jacke habe oder eine Hose zum Beispiel. Ja? Aber in der Art und Weise, die Art und Weise, wie wir diese Gaben einsetzen, die ist eben nicht Jacke wie Hose. Ja? Das Wichtigste dabei ist die Liebe. Die Liebe Gottes, die ja durch den Heiligen Geist, heißt es in Römer 5, glaube ich, Römer 5, Vers 5 oder so, durch den Heiligen Geist ist die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen. Und diese Liebe, die soll uns ganz durchdringen. Also alles, was wir, wie wir denken, was wir sagen, was wir tun, was wir lassen und so. Und Paulus thematisiert, und das finde ich auch super spannend, er thematisiert die Liebe in Zusammenhang mit den Wirkungen des Heiligen Geistes. Also in Kapitel 12, 1. Korinther 12, da geht es, das ist ja der Kapitel, in dem wir jetzt gerade dran sind, da geht es darum, wie vielfältig der Heilige Geist wirkt. In Kapitel 14 geht Paulus dann ausführlich auf das Reden in fremden Sprachen und auf die Prophetie ein und er führt aus, wie die Gaben im Gottesdienst eingesetzt werden sollen. Also Kapitel 12, Kapitel 14 und dazwischen in Kapitel 13, da geht es um die Liebe und ihr kennt dieses Kapitel bestimmt, dieses Hohe Lied der Liebe, ein Loblied auf die Liebe. Die Liebe ist langmütig und freundlich und so weiter. Ne? Er kennt das wahrscheinlich. Und diesen Abschnitt, den laut, also über die Liebe, dieses Kapitel, leitet Paulus mit den Worten ein, und jetzt zeige ich euch einen Weg, der weit über das alles hinausführt, was ich euch erklärt habe und was ich euch noch erklären werde. Und hier wird deutlich, dass wirklich die Liebe die unverzichtbare Grundlage ist. Also für alles, wenn wir uns dem Wirken des Heiligen Geistes öffnen wollen, wenn wir uns nach ihm ausstrecken, wenn wir seine Gaben einsetzen wollen, dann müssen wir das in Liebe tun. Weil ich kann begabt sein wie sonst noch was. Ich kann diese Gaben auch einsetzen. Wenn ich es lieblos tue, dann ist es wertlos. Ja, und für andere kann sein, dass ich dann dadurch sogar noch andere entmutige, sie klein mache oder klein halte, ja, dass ich andere verletze. Aber wenn das, was ich einsetze, von Gottes Liebe durchtränkt ist, dann entfaltet es seine wohltuende Wirkung. Was sage ich? Ja, Kapitel 13, genau. Genau. Genau deswegen steht das eben auch aus gutem Grund, denke ich, genau dazwischen. Ne? Genau. Also alles soll von der Liebe erfüllt sein und dann entfaltet das eben wirklich seine wohltuende Wirkung, auch in meinem eigenen Leben und im Leben anderer. Das ist großartig, oder? Also, okay, gut. Ja, okay. Ja. Ja, also weil da muss ich auch nicht irgendwie ängstlich oder neidisch oder was weiß ich was so auf die Gaben anderer schielen, ne? Oder sie kritisch beäugen. Da muss ich mich auch nicht ängstlich zurückhalten, sondern dann können wir uns wirklich freuen an dem, was Gott anderen und uns zur Verfügung stellt. Dann können wir unseren Herrn frei und mutig nachfolgen und ihm hingebungsvoll eben dienen mit den Gaben, die er uns zur Verfügung stellt. Und wir können uns im wahrsten Sinne des Wortes begeistern lassen für unseren Herrn, der so vielfältig wirkt, ja, für diesen Reichtum an Gaben, an Ideen, an Möglichkeiten, die er seiner Gemeinde zur Verfügung stellt. Und das alles eben, damit Menschen zu Jesus Christus finden, dass sie in ihm ihr Zuhause finden, dass sie in ihrer Gottesbeziehung wachsen und ermutigt werden, zur Ehre unseres Herrn. Und da sind wir doch gern dabei, oder? Ja, Amen. Na, spät noch. Ja, lieber Herr, danke, dass du ein großzügiger Gott bist. Danke, dass du ein Gott voller Liebe bist, ja, dass du die Liebe selbst bist. Danke, dass du uns in Liebe begegnest und wirklich deine Liebe ausgegossen hast in unsere Herzen. Danke, dass du uns so reich begabst und dass, ja, da gibt es so viel zu entdecken, wenn wir uns einfach nur umgucken, links von uns, rechts von uns und auch in uns, was du da alles an Gaben hineingelegt hast und was du in uns zur Entfaltung bringen willst. Danke, ja, du könntest ja alles allein tun. Du brauchst uns wirklich nicht und doch willst du uns dabei haben, willst uns mit uns gemeinsam auch am Werk sein. beteiligst uns an dem, was du tust. Und das ist so großartig. Und damit sprichst du uns solch eine Würde zu und solch einen Wert. Lass uns das wirklich erkennen, dass wir, ja, dass wir nicht versuchen, wirklich aus unserer eigenen Kraft zu erzwingen, was du uns schon lange geschenkt hast. Du lädst uns ein, wirklich in dir, in deiner Kraft zu leben. Und das ist eine Art und Weise des Lebens, die weit über unsere eigenen Möglichkeiten hinausgeht. Danke, Herr, für all das, was du uns schenkst. Wir wollen es achten und wir wollen wirklich so damit umgehen, dass wir dir die Ehre geben. Danke, Herr, für deine Liebe, danke für deine Größe, danke für deine Kraft, für deine Majestät. Danke für dein Opfer, Jesus, das du am Kreuz gebracht hast. Und danke, dass wir mit dir leben dürfen, dass du uns den Zugang, dass du der Zugang bist zum Vater. Danke, Vater, dass wir dich Vater nennen dürfen und dass wir, ja, erfüllt von dir, Heiliger Geist, leben dürfen. Herr, dir gebührt die Ehre heute und für alle Zeit. Amen.